den Sinn. Ich habe eine Frage an euch heute Morgen zunächst mal. Warum haltet ihr die Gebote Christi, wenn ihr sie denn haltet? Wieso? Was treibt euch an, die Gebote Christi zu halten? Vielleicht, weil ihr christlich erzogen seid, christlich sozialisiert, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, da lernt man ja sowas auch. Vielleicht, weil ihr in einer guten Gemeinde seid, wo aber die anderen Erwartungen an euch haben und da ist dann so eine Gruppendynamik und ihr meint, ja, ich muss doch die Gebote Christi halten, was soll der und der und der denn sagen, wenn ich das nicht mache? Oder vielleicht habt ihr auch in der Bibel gelesen, ich soll Christus gehorsam sein. Vielleicht denkt ihr aber auch, ich krieg was zurück, wenn ich Christi Gebote halte. Da bekomme ich etwas dafür. In unserem Predigttext steht sehr klar, was uns bewegen soll, die Gebote Christi zu halten. Und das haben wir gleich hier auf der Folie, beziehungsweise auf der Leinwand. Da stehen diese Verse 15, 21 und 23, ich habe sie mal zusammengefasst. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Zunächst mal als in der Befehlsform, ja, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Aber dann wird sehr schnell klar, wie die Zusammenhänge sind. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wenn jemand mich liebt, Vers 23, so wird er mein Wort befolgen. Es ist die Liebe zu Christus, die uns bewegt oder soll ich sagen, bewegen soll. Es ist die Liebe zu Jesus, die mich antreiben soll und motivieren soll, seine Gebote zu halten. Das ist der Motor. Johannes legt noch einen drauf in seinem ersten Brief im 5. Kapitel, da heißt es nämlich, und das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt kommt so ein Nachsatz, den finde ich fast unverschämt. Denn seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Also, da kann ich mir vorstellen, dass ich in dem einen oder anderen doch einen Widerspruch oder eine Widerrede auftut. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich finde, die sind sehr schwer, oder? Also nehmen wir mal das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat, abgesehen davon, wir sollen Gott lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Habt ihr euch das mal vor Augen geführt, was das bedeutet? Mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Aufwand, mit der gleichen Qualität sollst du deinen Mitmenschen, deinen Nächsten lieben, wie du dich selbst auch. Und die Liebe zu Christus geht ja noch weiter. Sie hört ja da nicht auf. Sie geht weiter und sagt, du sollst auch denjenigen mit gleicher Qualität, gleicher Hingabe und gleicher Intensität lieben, der dich bekämpft. Der dich hasst. Der dich zu Unrecht kritisiert, mit dem du auf keinen Fall in Urlaub fahren würdest. Der dir auf den Senkel geht. Mit gleicher Intensität, gleicher Qualität, gleicher Hingabe. Und aus diesem Gebot entspringen ja noch die anderen alle, der Sanftmut und der Demut, dass ich den anderen für so wichtig halte wie mich selbst oder eigentlich für noch wichtiger. Ich mache da nicht weiter. Was könnte man weitermachen? Ist das schwer oder leicht? Ich sage euch, es ist übermenschlich. Es ist nicht menschlich. Du kriegst das nicht hin und ich auch nicht. Und jetzt sagt Jesus, liebt mich und befolgt meine Gebote. Er sagt, die Liebe zu Christus bewegt euch, dass ihr meine Gebote haltet. Wenn man das jetzt mal logisch sieht, dann bedeutet das, die Liebe zu Christus ist auch übermenschlich. Sie ist auch nicht im Menschen vorhanden. Die schlummert nicht in dir, die Liebe zu Christus. Die ist dann nicht irgendwo in deiner Seele. Die kannst du nicht wachrufen durch Meditation oder autogenes Training oder sonst irgendwas. Die ist da nicht drin im natürlichen Menschen. Ja, da ist Mutterliebe, da ist Freundesliebe, da ist Bruderliebe, da ist Menschenliebe. Aber die Liebe zu Christus ist eine eigene Qualität. Sie ist eine neue Qualität. Sie ist eine himmlische Qualität, denn sie muss von oben kommen, sie muss geschenkt werden, sonst hast du sie nicht. Lass mich eine Illustration verwenden, eine ganz einfache, die ich so ein bisschen durch die Predigt durchziehe, durch einen Teil der Predigt. Eine Eisenbahn hat Waggons, oder wie heißen die heute, Waggons, ja, wie auch immer. Die Waggons sind die Gebote Christi. So, und jetzt kannst du einen Menschen, von mir aus Herkules, an diesen Zug, an diese Waggons, die aneinandergereiht sind, stellen und dem sagen, zieh das mal. Der kriegt den keinen Millimeter vom Platz, wenn er nicht überirdische Kräfte hat. Dann kriegt er den nicht gezogen, keinen einzigen Millimeter dieser tonnenschweren Gebote. Aber wenn du die richtige Lok hast, die den richtigen Motor hat, wisst ihr, wie stark der stärkste Motor ist in einer Lokomotive weltweit? Habe ich mal gegoogelt, 14.000 PS. 14.000 PS. Wenn der Motor stark genug ist, dann kann er diese Waggons ziehen. Das ist für ihn nicht schwer. Nicht, dass es keine Mühe bedeutet. Es bedeutet Aufwand. Es bedeutet Anstrengung. Es bedeutet Energieaufwand. Aber er kann es ziehen. Es ist nicht zu schwer. Es ist leicht, wenn der Motor stark genug ist. Je stärker die Liebe Christi in uns brennt, desto leichter ist es, seine Gebote zu halten. Ihr werdet mit Recht fragen, wie komme ich an diese Liebe? Wie gewinne ich, wie empfange ich diese Liebe? Schön, dass die Bibel uns eine Antwort gibt. Erstmal Römer 5,5, das kennen viele unter euch. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nun, wenn man diesen Vers im Kontext betrachtet, dann geht es darum nicht um unsere Liebe zu Christus oder zu Gott, sondern es geht darum um Gottes Liebe zu uns. Und die ist in unsere Herzen ausgegossen, die Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. Das sagt dieser Vers Römer 5,5. Die ist ausgegossen in unsere Herzen, aber sie wirkt durch den Heiligen Geist eine Gegenliebe zu Christus, zu Gott und zu den Menschen. Und dann erfahren wir in Galater 5,22, da erfahren wir, dass die Liebe eine Frucht des Geistes ist. Eine Frucht des Heiligen Geistes, das bedeutet, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, dann bringt er diese Frucht mit. Und er wickelt sie aus und er entfaltet sie und er entwickelt sie wie eine Frucht am Baum. Eine Frucht am Baum ist nicht von heute auf morgen da. Die kommt in der Regel nicht plötzlich über Nacht. Oh, da ist ja jetzt ein Apfel, gestern war er noch nicht da. Nein, die wächst, die Frucht. Der Heilige Geist entfaltet sie, er entwickelt sie, er packt sie aus. Und weil sie wachsen muss, ist sie auch gefährdet. Aber sie darf wachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, die ganz logisch ist, wie kommt dieser Heilige Geist zu dir? Ja, er wirkt die Liebe zu Christus in dir und wie komme ich jetzt an den Heiligen Geist, wie kommt er zu dir? Und auch da lässt uns die Bibel nicht im Stich, sie sagt es uns ganz klar. Ich habe das jetzt hier nicht auf einer Folie, aber ich sage euch diese Verse, wenn ihr sie aufschreiben wollt oder könnt mich nachher auch mal fragen noch. Ganz markant in Epheser 1,13 und auch in Galater 3,2, ich sage es nochmal, in Epheser 1,13 und in Galater 3,2, da wird gesagt, woher der Heilige Geist kommt. Er kommt durch den Glauben. Er kommt durch den Glauben. Ganz kurz, der Glaube hat zwei Komponenten. Ich denke, wir gehen mal eine Folie weiter. Danke, noch eine. Und nachher gehen wir zurück. Der Glaube hat zwei Komponenten. Die eine ist eine dogmatische Komponente. Also, ich glaube an bestimmte Tatsachen. Ja, dass Jesus auferstanden ist, dass er für meine Sünden gestorben ist und so weiter. Ich glaube an ganz bestimmte geistliche Tatsachen. Liebe Freunde, das ist nicht genug. Das ist nicht genug, denn die Dämonen und die Teufel, die glauben das auch, sagt uns Jakobus 2,19. Die glauben das auch. Es muss also noch etwas hinzukommen zu meiner Überzeugung, dass da geistliche Tatsachen wahr sind. Da muss etwas hinzukommen, und zwar die personale Komponente, die Beziehungskomponente, Jesus selbst. Meine Beziehung zu Jesus Christus soll eine Vertrauensbeziehung sein. Ihm vertrauen, mich ihm anvertrauen. Das Wort Pistis ist lateinisch und heißt Glaube und bedeutet auch Vertrauen und es bedeutet auch in irgendeiner x-ten Bedeutung sich an jemanden hängen. Es bedeutet Jesus mein Leben anvertrauen, weil ich ihm dafür vertraue und zwar mein Leben hier unten und mein Leben in der Ewigkeit. Ich vertraue mich diesem Jesus an als einer Person. Das ist wichtig. Das muss dazukommen, diese personale Komponente. Das ist Glauben. Und durch einen solchen Glauben schenkt Gott den Heiligen Geist. Diese personale Komponente ist Jesus auch sehr wichtig. Als Petrus Jesus verleugnet hatte, dreimal, beziehungsweise nicht als, sondern später, nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, da hat Jesus ein Wort mit ihm geredet, und zwar nach seiner Auferstehung. Und liebe Leute, er hat nicht gesagt, glaubst du denn jetzt, dass ich der Messias bin? Hast du jetzt in Sack und Asche Buße getan? Hast du das auch wirklich bereut, was du da getan hast? Bist du auch wirklich umgekehrt? Liebe Freunde, ich sage, all diese Punkte, die ich jetzt gesagt habe, sind natürlich wichtig. Aber was sagt Jesus zu ihm? Ihr wisst es. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Liebst du mich? In beiden Formen, in der stärkeren und in der schwächeren. Das war Jesus wichtig. Er wusste, auf dieser Liebe basiert alles, was noch kommt. Weide meine Lämmer. Ich habe einmal ein paar Verse, gehe noch eine Folie weiter bitte. Ich habe mal ein paar Verse noch zusammengestellt, einfach nur so für euch zum Gutieren, zum Aufnehmen, zum Lesen in Ruhe, die diese personale Komponente zeigen. Die gehen durch die ganze Schrift. Da würde man nicht fertig mit der Liste. Ich habe einige einfach willkürlich herausgewählt. Ich lese sie mal vor und werde nicht wesentlich viel dazu sagen. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Es ist deine Person, oh Gott, an der ich hänge. Denn bei dir birgt sich meine Seele, da finde ich Geborgenheit. Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Ich komme zu dir und nehme bei dir Geborgenheit. Und jetzt aus dem Neuen Testament, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß auch, an was ich glaube, aber ich weiß vor allen Dingen, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist. Und in Johannes 6, zu wem sollten wir gehen? Zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, wenn du jetzt zwei Folien zurückgehst, bitte, liebe Susanne. Dankeschön. Haben wir das nochmal im Überblick? Der Glaube bewirkt, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Der bringt die Liebe zu Christus mit und entfaltet sie in uns, und aufgrund dessen halten wir die Gebote Christi. Wenn ich das jetzt auf meine Illustration beziehe vom Anfang, die Waggons, das sind die Gebote Christi. Die Lok mit dem Motor, das ist die Liebe zu Christus. Der Strom, der fließt, damit der Motor auch angehen kann, das ist der Heilige Geist. Und der Knopf, den ich drücken muss, damit der Motor angeht, das ist der Glaube. Ja, nochmal. Der Knopf, den ich drücken muss, der Strom, der fließt, der Heilige Geist, die Liebe zu Christus, der Motor. Und dieser bewirkt, dass die Waggons gezogen werden, dass wir die Gebote Christi halten. Das zur Veranschaulichung. So, jetzt gehen wir wieder vor. Noch ein Dankeschön. Das Ganze steht jetzt in einem Kontext. Und Andreas hat es eben schon gesagt. Und wenn ihr letzten Sonntag da wart und von Volker Heckel die Predigt gehört habt, dann wisst ihr, wir sind in einer Abschiedsrede von Jesus. Jesus wird gehen, er wird nämlich sterben, kommt dann nochmal zurück nach seiner Auferstehung und wird aber dann endgültig in den Himmel auffahren, und er wird seine Jünger zurücklassen. Was würde eigentlich werden, wenn Jesus den Heiligen Geist nicht schicken würde? Sehr viel Spekulation. Ich wüsste aber eins, die Jünger wären ganz auf sich alleine gestellt. Sie hätten nur noch die Erinnerung an das, was Jesus getan hat, die Erinnerung an diese großen Dinge. Sie würden daraus leben und müssten aber kraftmäßig auf sich selbst gestellt sein. Wie furchtbar, ich glaube, dass schon die nächste Jüngergeneration alles vergessen hätte. Deshalb sagt Jesus, ihr lieben Leute, liebt mich und haltet meine Gebote. Und da das für den Menschen nicht möglich ist zu tun, schicke ich euch einen gleichwertigen Ersatz. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich komme zu euch, nicht mehr in menschlicher Gestalt und nicht mehr in der Regel für euch sichtbar, aber ich komme zu euch, weil ich euch einen anderen Beistand schicke. Bitte den Vater, dass er euch einen anderen Beistand schenkt. Das ist der erste Trost und das sehen wir auf dem nächsten Vers. Und ich will euch, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen. Ja? Jesus war bis jetzt der Beistand. Ihn brauchten sie. Sie brauchten nichts anderes. Nur Jesus. Und jetzt geht Jesus und er sagt, ich schicke euch einen anderen Beistand. Das ist wunderbar. Und dieser Beistand, liebe Gemeinde, der soll in uns die Liebe Christi groß machen. Der soll in uns die Liebe zu Christus anfeuern und dieses Flämmchen, das in Form des Heiligen Geistes in uns schlummert, zum Lodern bringen. Das soll aufflammen. Wie geht das? Wie kommt bei uns und bei dir und in dieser Gemeinde und in allen Gemeinden, wie kommt diese Liebesflamme zu Christus, wie kommt die ins Lodern? Wie kommt die ins Brennen? Das ist doch die Frage. Ich möchte, dass diese Flamme in mir und in euch brennt. Gott möchte das. Wie kommt das? Ich sage es euch, wie ich es denke und wie ich es glaube, wir brauchen Erweckung. Und zwar im Kleinen, jeden Tag neu und schön wär's. Und viele beten dafür, auch im Großen. Vielleicht in dieser Gemeinde? Vielleicht in Bonn? Vielleicht in Deutschland? Vielleicht in deiner Familie? Braucht ihr da Erweckung? Ja, mit Sicherheit. In eurer Ehe, ihr braucht Erweckung. In eurem, Entschuldigung, in Anführungszeichen, armseligen Dasein, ihr braucht Erweckung. Jeder von uns. Ich habe euch zwei Definitionen von Erweckung mitgebracht. Die erste kommt jetzt. Da ist es schon. Joseph W. Kemp, Präsident der Baptist Union von Neuseeland, hat geschrieben, so, wo habe ich es? Erweckung im eigentlichen Sinne bedeutet die Wiederbelebung dessen, was bereits lebt. Die Wiederbelebung dieses kleinen Flämmchens des Heiligen Geistes, der in dir wohnt durch den Glauben. Die Wiederbelebung dessen, was bereits lebt, aber in einem Zustand des Niedergangs und der Schwachheit. Wir brauchen diese Wiederbelebung. Und wie diese Wiederbelebung kommt, das sagt die nächste Definition von Arthur Wallace, 1990, britischer Theologe, Bibellehrer, Wanderprediger, sehen wir hier. Erweckung ist die göttliche Intervention in den normalen Ablauf geistlicher Dinge, geistlicher Prozesse. Da laufen schon geistliche Prozesse, da geht man in den Gottesdienst, da betet man, da liest man die Bibel, da singt man schöne Lieder, aber trotzdem ist man nicht erweckt. Da muss Gott hineinkommen mit seiner Gnade und mit seiner Macht. Und die Definition geht weiter. Gott offenbart sich darin in erschreckender Heiligkeit und unwiderstehlicher Macht. Sie ist ein greifbares, offensichtliches Wirken Gottes, welches die menschliche Person, seine Persönlichkeit überlagert und menschliche Programme preisgibt. Das heißt, sie wirkt trotz deiner Persönlichkeit. Und menschliche Programme nutzen hier gar nichts. Es ist Gott egal, welche menschlichen Programme wir hier aufziehen. Vielleicht ist es ihm nicht egal, aber davon ist er nicht abhängig. Ja? Er kommt und er wirkt. Wir brauchen jeder für sich diese Erweckung im Kleinen jeden Tag neu. Erweckung beginnt mit Gebet. Ich weiß nicht, ob irgendeine Erweckung stattgefunden hat ohne Gebet. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, die letzte Erweckung in Wales, Anfang des 20. Jahrhunderts, wann war es, 1920? 1904, danke. Am Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine Jugendgruppe traf sich, und sie beteten. Und am Ende des Gebets gab einer Zeugnis, wie sehr er während des Gebets Jesus erfahren hat. Und dann ging eine Welle los. Eine Welle los. Am nächsten Sonntag war der Jugendkreis dreimal so groß. Oder zweimal. Und dann startete die Erweckung von Wales aus international. Liebe Freunde, Gebet. Gebet ist der Atem. Es ist der Atem unseres geistlichen Lebens. Und auch Gemeindegebet, wenn ich das sagen darf, ist so gesegnet. Zweiter Trost. Kommen dann auch zum Schluss bald. Zweiter Trost, dieser Heilige Geist, er bleibt bei euch in Ewigkeit und wird in euch sein, Verse 16, 17. Er bleibt bei euch in Ewigkeit und er wird in euch sein. Und Jesus sagt dann später, und wir werden zu ihm kommen, zu dem Menschen, und Wohnung bei ihm machen. Dieser Geist wird in euch sein, er bleibt bei euch in Ewigkeit. Und mit diesem Geist bleibt auch Jesus in Ewigkeit. Der geht ja nicht wirklich weg, der Jesus. Der geht nicht wirklich weg. Wir sehen ihn nicht mehr und er ist nicht mehr unter uns in menschlicher Gestalt, nicht normalerweise. Aber er ist bei uns durch den Heiligen Geist. Das seht ihr, wenn ihr am Ende des Matthäus-Evangeliums im 28. Kapitel lest, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dieser Heilige Geist, lasst mich eins sagen, er verlässt dich nicht. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Predigt gesagt und viele andere auch. Er verlässt dich nicht. Er verlässt dich nicht in der Krise. Er verlässt dich nicht, wenn du unten bist. Auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht fühlst, auch wenn du denkst, er ist meilenweit weg. Er verlässt dich nicht, wenn du unten bist. Er verlässt dich nicht, wenn du oben bist. Er verlässt dich nicht in deinen Aufgaben, in deinen Problemen, in deinem Alltag. Wenn die ganze Welt über dir zusammenbricht, hätte ich beinahe gesagt, also wenn du im Einfluss der Welt stehst. Er verlässt dich nicht. Er bleibt bei dir und er verlässt dich nicht, wenn du stirbst. Würde er das tun, hättest du kein ewiges Leben. Aber er bleibt bei dir in Ewigkeit und er verlässt dich nicht. Übrigens, er verlässt dich auch nicht, wenn du sündigst. wenn du versagst. Er verlässt dich dann auch nicht. Du kannst ihn dämpfen, er wird ein ganz kleines Flämmchen, aber er geht nicht aus. Er bleibt. Schaue ich kurz auf die Uhr, ob ich dafür noch Zeit habe. Es gibt eine kleine theologische Wendung, jetzt ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Exkurs, bitte nicht einschlafen. Ein kleiner Exkurs. Und zwar im 23. Vers, da steht ja, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das haben wir ja gesagt. Ne? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da scheint diese Reihenfolge, die ich eben gezeigt habe, andersrum zu sein. Also er sagt ja, wer mich liebt und meine Gebote hält, zu dem werde ich kommen und Wohnung in ihm machen. Das heißt, hier nach diesem Vers, der Geist kommt später. Das kann Jesus deshalb sagen. Versteht ihr, was ich meine? Die Reihenfolge war ja Glaube. Durch Glaube kommt der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist kommt die Liebe zu Christus. Durch die Liebe zu Christus kommt das Gebotehalten. Hier ist es umgekehrt. Da kommt zuerst die Liebe zu Christus und das Gebotehalten. Und dann kommt der Heilige Geist. Was übrigens auch passieren kann. Aber warum sagt Jesus das hier? Weil Jesus noch nicht weg ist, weil Jesus noch da ist, weil sie noch keinen Beistand brauchen. Sie haben doch schon Jesus und er hat doch schon in ihren Herzen gewirkt. Aber wenn Jesus gegangen ist, dann brauchen sie den Beistand und dann wird er kommen zu Pfingsten. Das kündigt Jesus ja an. Klammer zu. Dritter Trost und letzter für heute. Es sind da noch viel mehr Trostworte drin, viel mehr. Volker Heckel hat letzten Sonntag ja schon einige aufgelistet und erläutert. Der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Beistand, der Heilige Geist, den ich euch senden werde im Namen meines Vaters, wofür ich den Vater bitten werde, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, das hat er dann auch getan, der Heilige Geist. Denn was ihr heute im Neuen Testament lest, das ist von ihm. Das hat Jesus entweder den Schreibern gesagt, als er noch lebte, oder er hat es den Schreibern offenbart, durch den Heiligen Geist, als er schon in den Himmel aufgefahren war. Und wir haben alle Lehren Christi. Da kommt nichts mehr dazu. Fertig. Es kommt keine neue Lehre mehr dazu. Wir haben alle. Oder? Wir haben alle. Der Heilige Geist hat den Schreibern das offenbart, beziehungsweise Jesus hat es zu seinen Lebzeiten ihnen selber erzählt, was auch immer. Wir haben alle Lehren, es kommt nichts mehr dazu. Aber trotzdem gilt uns dieser Vers. Der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Denn ohne den Heiligen Geist, liebe Gemeinde und liebe Freunde, wäre die Bibel für uns nur ein Buch. Sie wäre nur Literatur. So aber ist sie Wort Gottes und durch den Heiligen Geist erst können wir verstehen, was die Bibel offenlegt. Wer die Bibel ohne Heiligen Geist liest, für den sind die Wahrheiten Gottes verdeckt. Das ist so ein Geheimnis und das ist so furchtbar im Grunde genommen. Für diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben und die an die Bibel herangehen ohne Heiligen Geist, die Wahrheiten der Schrift bleiben verdeckt. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann darfst du das Wort Gottes verstehen, den Heilsplan begreifen. Was dahinter steckt, Jesus starb für meine Sünden und Jesus ist zu meiner Rechtfertigung auferstanden. Und Jesus gibt mir durch den Glauben das ewige Leben. Du darfst das alles begreifen und verstehen durch den Heiligen Geist. Und erinnert dich an alles, was du in der Bibel gelesen hast. Liebe Freunde, lest die Bibel. Gott benutzt das, erinnert euch daran, vielleicht in Situationen, wo ihr es gerade gut gebrauchen könnt. Wo ihr es selbst gebrauchen könnt, ihr persönlich, vielleicht zur Ermutigung oder zur Stärkung. Und wo es diejenigen gebrauchen können, denen ihr es sagt. Er erinnert euch. Bei den Navigatoren haben wir gelernt, Verse auswendig zu lernen. Boah, das hat mir genützt, muss ich ehrlich sagen. Ich mache hier keine Methodenpredigt, ne? Aber ich sage nur ein Zeugnis. Das hat mir genützt, Verse auswendig lernen. Gott hat viele Verse in Situationen, wo ich mit anderen sprach, in mein Gehirn gebracht und mich daran erinnert. Und ich konnte sie weitergeben. Und er hat mich selbst damit ermutigt. Ja, ich habe noch ein theologisches Problem. Zweiter Exkurs, kurz vor Schluss der Predigt. Da gibt es eine Frage. Wenn der Heilige Geist doch in alle Wahrheit leitet, wie kommt es dann? Wie kommt es dann, dass wiedergeborene Christen, wiedergeborene Theologen, seit Hunderten von Jahren und seit Tausenden von Jahren beim Lesen der Schrift zu unterschiedlichen Deutungen kommen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Haben die einen recht und die anderen nicht? Naja, es kommt vor. Wie kommt es, dass Menschen, die Jesus lieben und den Heiligen Geist haben und wiedergeboren sind, zu unterschiedlichen Deutungen ein und derselben Bibelpassage kommen? Ich will euch eine provisorische Antwort geben, weil ich selber nicht weiß. Ich will euch sagen, wir leben auch diesbezüglich in einer Spannung, die wir aushalten müssen. Auf der einen Seite hat uns Gott wunderbare Offenbarungen geschenkt. Die dürfen wir festhalten. Die bewegen uns, die prägen unser geistliches Leben. Er hat uns so vieles offenbart. Wunderbar. Auf der anderen Seite bekommen wir gesagt in 1. Korinther 13, 9, denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Unser Wissen und Verstehen ist Stückwerk. Liebe Freunde, wir sehen nicht das ganze Bild. Nicht jetzt und nicht auf dieser Erde, sondern erst, wenn wir ins Schauen gelangen und bei Gott sind. Dann sehen wir das ganze Bild. Wir haben noch diesen Schlüssellochblick. Wir sehen einzelne Puzzleteile dieses Bildes. Vielleicht auch Verbände von Puzzlestücken. Das dürfen wir sehen. Aber wir sehen nicht das ganze Bild. Und wir leben in dieser Spannung zwischen Offenbarung dessen, was Gott uns geschenkt hat, und unserem stückweisen, fragmentarischen Wissen und Erkennen. Was machen wir damit in der Gemeinschaft der Heiligen? Wir hören dem, der andere, ich sag mal, Erkenntnisse hat, Meinungen, wir hören ihm zu. Wir lassen ihn ausreden. Wir respektieren ihn. Und wir prüfen seine Erkenntnisse an der Schrift. Wir gehen hin und prüfen es und bitten Gott, zeige mir, wie du es meinst. Und dann reden wir darüber in Liebe und gegenseitiger Achtung. Und ich glaube, dass Gott das segnen wird in einer Gemeinde, wenn es so geht. Wenn wir uns nicht streiten und entzweien und anschreien und bekämpfen, sondern wenn wir aufeinander hören und das, was wir hören, wir prüfen es an der Schrift, vielleicht sogar zusammen. Das wird nicht alle Probleme lösen. Es wird uns nicht das ganze Bild auf einmal zeigen, aber wir werden dadurch gesegnet und Gott wird uns in Wahrheit leiten. Das glaube ich. Ich fasse zusammen: der dreifache Trost. Der Heilige Geist, der Beistand wird uns gesandt, damit wir Christus lieben können und aus dieser Liebe heraus seine Gebote halten. Und es wird uns eine Freude sein. Der zweite Trost, er bleibt bei uns in Ewigkeit und verlässt uns nicht, auch nicht in der Krise. Und der dritte Trost, er lehrt uns alles und erinnert uns an alles, was wir wissen müssen, alles, worüber Christus gelehrt hat. Das ist ein großer Segen und den wünsche ich euch für die kommende Woche und für heute. Amen.